Willkommen zurück zu Erde 5.0 Perspektivwechsel Podcast. Heute, wie immer, mit Karl-Heinz Land. Einen wunderschönen guten Morgen, Karl-Heinz.
Hallo, guten Morgen, Roland.
Ich habe dich ja in den ersten 8 bis 10 Folgen immer angekündigt. Das haben wir total vergessen, als Buchautor, als Sprecher auf vielen Bühnen, was ja jetzt lange Monate pausiert hat. Können wir ja gleich drüber sprechen. Ja. Keynote-Speaker, beliebter, sehr stark ausgebucht, habe ich in den letzten Tagen wahrgenommen oder in den letzten Wochen auch schon wieder. Bin ich gespannt, was du so zu berichten hast.
Ja, es hat sich viel getan in den letzten beiden Wochen. Wir hatten 2 Wochen keinen Podcast. Der Ukraine-Krieg herrscht immer noch. Inzwischen muss man sagen, der Verbrecher Putin lenkt nicht ein und bombardiert die Ukraine weiter wie verrückt. Inzwischen boykottiert er auch den Weizentransport. Er nutzt das als Druckmittel. Und er möchte offensichtlich die Bürger der Ukraine zermürben. Aber die Ukrainer sind ein stolzes und mutiges Volk. Respekt. Hoffen wir, dass ihre Standhaftigkeit sich am Ende dann auch auszahlen wird. Das weiß heute vermutlich keiner so ganz genau. Aber es gilt auch der Spruch von Louis Defenné, den ich letztens wieder mal gelesen habe. Es spielt keine Rolle, ob man Stil, Geld oder Macht hat. Wenn man kein gutes Herz hat, ist man nichts wert. Das fand ich ein starkes Statement und beschreibt sehr schön so ein bisschen Mr. Putin. Ja? Die Welt der Deutschen Bahn wird durch ein Unglück in Garmisch-Partenkirchen und das Pfingstwochenende mit dem neuen Ticket, 9-Euro-Ticket durcheinander gebracht. Das tragische Unglück in Garmisch schockiert mit 5 Toten und 20 Verletzten, teilweise schwer Verletzten. Scheinbar war ein defektes Gleisbett der Ursprung der Ursache. Die Ursache für die überfüllten Züge, Fahrräder, die nicht mitgenommen werden konnten, Aggression gegen Bahnmitarbeiter, war hingegen das 9-Euro-Ticket. Mit dem allen war gerechnet worden. Also man hatte das vermutet, dass das so kommt. Mehr oder weniger ist auch alles eingetreten, sagt ein Personalvertreter der Bahn. Lob gibt es für die Fahrgäste. Auch wenn viele von ihnen doch ein bisschen Orientierungsprobleme hatten. Na schön, aber lieber so als gar nicht. Und dann noch etwas von der britischen Insel. Der Politclown und Premierminister des englischen Königreiches, Boris Johnson, musste sich gestern einem Misstrauensvotum stellen, das er knapp gewonnen hat. Die innerparteiliche Rebellion gegen Boris Johnson ist gescheitert, zumindest vorerst. Er ist angezählt und man weiß nicht, wie lange das jetzt noch gut gehen wird. Damals bei der Theresa May hat es keine 3 Monate mehr gedauert. Bei der Misstrauensabstimmung zeigt sich, wie wenig Rückhalt der Regierungschef in den eigenen Reihen noch hat. Und dass die Tories an ihm festhalten, liegt wohl vor allen Dingen auch daran, dass es keinen Nachfolger gibt und dass knapp 150 der Abgeordneten ihren Job verloren hätten oder riskiert hätten, wenn es zu einem Wechsel gekommen wäre. Und dann ist die Solidarität scheinbar doch größer als die Gerechtigkeit. Ja, so, aber das in kurzen Worten für mich so der Einstieg in diese Woche.
Ja, also das ist natürlich, man fragt sich immer, wie viel muss da noch passieren, also rund um Boris Johnson, dass er also sich selbst auch noch für tragbar hält. Schauen wir mal, ob es 3 Monate dauert oder noch ein bisschen länger. Andere, wie zum Beispiel jetzt bei Putin, okay, das sind ganz andere Voraussetzungen, da scheint es ja auch irgendwie keinerlei Bewegung zu geben. Ja, sehr absolut. Tragisch, sehr tragisch. Ansonsten wilde Zeiten, wie immer. Ich erinnere daran, wir haben angefangen mit dem Podcast, da hatten wir Corona, haben wir eigentlich immer noch, hatten wir Trump, den haben wir vielleicht demnächst wieder. Ja. Viel hat sich bewegt. So die größten erdrutschartigen Bewegungen in den letzten Wochen waren ja eigentlich tatsächlich auch am Kapitalmarkt, die Zinsen, das Thema Inflation, das sind ja wirklich Paradigmenwechsel, die da jetzt gerade stattfinden. Mhm. Wie siehst du das auch bei Neuland Ventures und im Bereich Startups? Wir haben ja auch schon viel über Startups und mit Startups gesprochen. Wie verändern sich so die Rahmenbedingungen und die, sagen wir, die auch die Finanzierungswilligkeiten bei Investoren in dem Bereich?
Ja. Also da muss man, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden. Den Bereich der Startups, die schon hoch bewertet sind, also ich spreche von Startups mit einer Bewertung jenseits von 200 bis 500 oder sogar einer Milliardenbewertung, da oben wird die Luft scheinbar dünner, weil die hängen schon irgendwie an den Tech-Werten, also an den großen Werten, und die haben ja teilweise bis zu 30% verloren. Tesla hat von über einer Billion auf 700 Milliarden runter. Andere, auch Microsoft, Apple, haben nachgegeben, wobei Apple ja gerade wieder angezogen ist. So, und das wirkt sich aus auf die hohen Bewertungen, die sogenannten Unicorns, wenn man es so nennen will. Und davon gibt es ja inzwischen einige hundert weltweit. Ja? In Deutschland zwar immer noch zu wenig, aber da hoffen wir ja. Anders sieht das aus bei den jungen Unternehmen, die relativ geringe Bewertungen, also ich spreche jetzt von Bewertungen zwischen 5, 10, 20 oder auch von mir aus 40 Millionen, das sind noch relativ geringe Bewertungen. Da wirkt sich der Preisverfall oben weniger aus, weil da geht es noch viel um Beweis von Geschäftsmodellen. Aber man muss sagen, es ist im Moment nicht unbedingt einfacher geworden, Kapital zu finden, weil viele der möglichen Investoren, das sind ja oft dann auch Mittelständler, die Venture-Capitalisten, die warten teilweise auch erstmal ab und gucken, wie sich die Dinge entwickeln. Also insofern nicht günstig, aber weißt du, ich sage immer, die Krise ist auch hier die Chance. Der sich jetzt durchsetzt, dadurch findet quasi eine normale, eine frühe Selektion statt, ne? Weil einige werden das tatsächlich nicht überleben. Und insofern kann man den Startups dann nur Daumen drücken, dass sie die richtigen Venture-Capitalisten und Finanziers oder auch Angel-Finanziers hinter sich haben. Ich finde ja immer wieder bemerkenswert, wie viele Leute, Menschen, die ich kenne, sich da auch wirklich engagieren. Und denen kann man nur die Daumen drücken und den Startups natürlich auch, dass sie durch diese Krise gestärkt hervorgehen.
Ja, du hast das schon angedeutet, die Krise hat ja auch jede Menge Chancen, und wir haben ja schon auch viel über Wachstum und Grenzen des Wachstums gesprochen. Und ich glaube, jetzt ist wieder so eine Zeit, das erinnert mich auch so ein bisschen an die Finanzkrise und auch an andere Krisen, wo man mit Ideen, die ja Kosten sparen und schneller und einfacher, also wo es jetzt nicht darum geht, Wachstum und alles neu erfinden vielleicht, aber Möglichkeiten, um Dinge einfacher und günstiger zu machen. Ne? Also das, ich glaube, das ist jetzt eine gute Zeit, wo nochmal bei Unternehmen die Budgets insgesamt nochmal durchleuchtet werden, auf den Prüfstand gestellt werden und geschaut wird, naja, was kann man denn jetzt mal weglassen die nächsten Monate, ohne das Geschäft zu gefährden. Und da geht es wieder mal um Effizienz und Effektivität, was uns natürlich auch wieder Richtung Digitalisierung dann treibt, wo wir sagen, ja, also auch dieser Aspekt, der ist ja jetzt auch nicht neu, aber der wird jetzt wieder stärker, dass man tatsächlich Geld da investiert, wo man tatsächlich auch mit weniger Einsatz mehr effektiv und mehr effiziente Ergebnisse erzielen kann.
Also das kann ich dir auch nur bestätigen. Du hattest ja vorhin gesagt, im Moment, man sieht wieder, die Vorträge nehmen wieder zu. Also ich bin wieder ziemlich viel auf Reisen. Ich war jetzt am Donnerstag und Freitag in Bad Saro, das ist hinter Berlin, übrigens ein wunderschöner Fleckchen Erde, schon fast ein Urlaubsort, also wie so eine Insel direkt da am Scharmützelsee. Dort hatten wir ein Meeting mit einem Kunden und vorher war ich in Osterode im Harz. Also Osterode ist jetzt nicht allen so bekannt, glaube ich, liegt ein bisschen abseits, also ist mit dem Auto tatsächlich fast nur zu erreichen, mit dem Zug, Flieger geht gar nicht. Also ich musste wirklich die große Runde dann Osterode und später weiter nach Bad Saro und wieder zurück. Wow. Hat mich, ich glaube, mal eben 6 und 4 Stunden im Auto gehalten, also ist schon ein ordentlicher Zacken. Aber Ich hatte doch ein Gespräch oder einen Vortrag auf dem Unternehmertag der MECOM. Das ist eine Veranstaltung, die dort regelmäßig gemacht wird. Und da saßen, ich glaube, 160, 170 Unternehmer aus der Region und haben meinem Vortrag Stillstand als Beschleuniger, Covid-19 als notwendige schöpferische Zerstörung gelauscht. Und ich muss sagen, ich hatte selten so viel, so positives Feedback, so nachdenkliches, so bewusstes. Und mein Vortrag war irgendwie um 8 Uhr beendet. Um 10:30 habe ich gesagt, so, jetzt muss ich Schluss machen mit den Fragen, weil ich muss auch noch ins Bett, weil ich musste ja weiter nach Berlin. Und aber das war toll. Und das heißt, die Menschen nehmen die Themen Digitalisierung, Nachhaltigkeit, gesellschaftlicher Wandel, Umwelt, also sprich Klimawandel und so weiter, was passiert da, die nehmen das wahr. Und gestern erschien dann ein Artikel im Harzer Kurier oder im Harz-Kurier, so heißt er, glaube ich, richtig, eine Zeitung. Und der begann mit den Worten, Lust auf Zukunft machen. Und das war die Zusammenfassung meines Vortrages. Ja, und man hat das sehr schön beschrieben. Und das zeigt, die Menschen suchen wieder nach Anhaltspunkten, die Krise als Chance zu nehmen, auch die Katastrophen für Wandel, für Veränderung. Und das finde ich extrem positiv.
Das ist interessant. Also das ist, heißt, du hast den Eindruck, dass diese lange Phase in der Pandemie, die natürlich alle irgendwie blockiert und alle zum Umdenken gezwungen hat, auch so ein bisschen, dass wir jetzt nicht alle wieder zurückfallen in das alte Muster, weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, alle machen so weiter wie vorher. Du meinst tatsächlich, es gibt ein großes Umdenken.
Also ganz offen. Ich bin
bereit dafür zumindest.
Ja, man muss ja immer eins sagen. Also wenn du mich gefragt hättest, wo findet der Wandel zuerst statt, ist das in Berlin oder in Köln oder Frankfurt, hätte ich gesagt wahrscheinlich. Aber wenn du dann mit diesen Unternehmern gesprochen hast, ja, dann hat man schon das Gefühl, die wollen. Die sind auch offen, ja. Und Offenheit ist ja immer die Grundvoraussetzung für Wandel. Da kann man sich im Gegenteil über so eine Schlagzeile aus den letzten Tagen, die ich verschwiegen habe, Elon Musk, unser Superman, ja, möchte gerne Superman, sage ich auch manchmal gerne, der hat ja zwei Skandale mal wieder herbeigerufen. Einmal, indem er sagt, also die Twitter-Jungs, die Übernahme, die ist noch nicht safe, weil da sind zu viele Fake-Accounts, dafür will er nichts zahlen, was man nachvollziehen könnte. Aber er hat auch gesagt, Schluss jetzt mit Homeoffice. Er will, dass wieder alle zurück an den Arbeitsplatz kommen. Er will, dass jeder Mitarbeiter 40 Stunden an seinem Arbeitsplatz ist. Ne? Und da muss man sich fragen, lieber Elon Musk, welchen Knall hast du eigentlich nicht gehört? Ja. Und weißt du, er gibt ja immer wieder vor, er würde die Umwelt retten wollen mit seinen Elektrofahrzeugen und er ist für das Gute. Und aber ja, viele seiner Initiativen versacken auch scheinbar. Und so die Kultur, Firmenkultur, Mensch, scheint da jetzt offensichtlich nicht zu sein. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, der Brandenburger Betriebsrat fängt an, sich zu formieren und die sagen, ja, aber jetzt langsam Schluss mit lustig, ja. Lieber Ilen, du bist ja in Deutschland, so machen, was du willst, kannst du hier nicht.
Geht
ja
nicht so einfach, und,
Ehrlich gesagt, das freut mich so ein bisschen, dass er vielleicht jetzt doch noch mal etwas Widerstand in Deutschland bekommt.
Du sagst es gerade, zurück ins Büro, das heißt, da mit die Unternehmer, mit denen du gesprochen hast, klar, wenn du natürlich Fertigung hast, Produktion hast, wo Menschen physisch anwesend sein müssen.
Da stellt sich Sache, die Frage.
Ja, stellt sich, du kannst keinen Tesla bauen, wenn du nicht in der Fabrik bist, so, ja, so schwierig.
Aber, ja. Also jetzt Osterode liegt ja da so ein bisschen am Rand, ist nicht verkehrstechnisch jetzt so gut zu erreichen. Das habe ich ja gerade schon mal erwähnt. Trotzdem boomt Osterode, weil die Krise auch als Chance sehen. Sie sagen, mit Homeoffice können wir Leute für uns gewinnen, die wir sonst nicht gewinnen können. Es ist ein Bauboom in Osterode. Es gibt kaum noch Gewerbe und es gibt auch kaum noch Wohnflächen. Das heißt, du kannst dich daran erinnern, wir haben vor einem Jahr schon gesagt, es wird zu so einer Art Renaissance des ländlichen Raumes kommen. Der wird nämlich deutlich attraktiver wieder. Und durch das Erlauben von Homeoffice wird das wahrscheinlich nochmal beschleunigt. Und wenn du ganz ehrlich bist, die jungen Menschen, die in der Stadt kaum noch eine Chance haben, Eigentum zu erwerben. Jetzt, wo auch noch die Zinsen steigen, ja. Die Immobilienpreise sind schon hoch. Das war nur erträglich, weil die Zinsen unten waren. Wenn die Zinsen jetzt noch steigen, haben junge Menschen, die gerade im Stadt keine Chance mehr, Eigentum zu schaffen. Und das ist sehr schlecht. Denn wenn die kein Eigentum schaffen können, dann ist das bestärkt, dass die quasi soziale Spaltung, die Durchlässigkeit wird dadurch gefährdet. Also Durchlässigkeit im Sinne von, du kannst dir selber was schaffen, dich selber Vermögen schaffen. Und das ist hoch ungerecht. Ja, damit wird die Ungleichheit verstärkt. Und ich glaube, dass man jetzt in so Orten wie Osterode, aber auch in vielen anderen, die quasi Grenzgebiete sind, wo eben die Infrastruktur nicht immer so gut war. Und ich glaube, dass die das jetzt verstehen, ja. Und das ist eigentlich super, ja. Also insofern, die nutzen jetzt die Chance. Das finde ich toll.
Also das heißt, die nachhaltige, das kann man glaube ich schon wirklich sagen, die nachhaltige Veränderung durch die Pandemie ist natürlich das Thema New Work und Work from Home, ja, oder wie der Deutsche gerne sagt, Home Office. Mir ist es auch gestern wieder aufgefallen, ich bin in Mannheim, auf der Rückseite des Bahnhofs ist so ein Hochhaus, ein Bürohochhaus von einer Versicherung. Und da stand jetzt also nicht dran, hier Büroflächen zu vermieten, da stand jetzt dran, New Work Offices zu vermieten. Also man traut sich schon gar nicht mehr Büro zu sagen, ja, sondern das heißt jetzt New Work Office, so nach dem Motto, das ist fast so schön wie bei euch zu Hause und wenn euch die Familie nervt, dann kommt ihr mal wieder arbeiten. Also wir sehen, das hat für den Immobiliensektor eine riesen Auswirkung und natürlich im Arbeitssektor und wird natürlich die Situation, Fachkräftemangel noch einen ganz anderen Aspekt bringen. Also eigentlich macht es ja, sag mal, das leichter, weil Menschen von woanders auch oder von zu Hause aus arbeiten können. Aber dadurch wächst ja eigentlich die Konkurrenz noch umso mehr. Ne? Also das ist ja, wenn du heutzutage, wie du sagst, für eine Firma im Harz arbeiten kannst oder eine Firma in Köln arbeiten kannst, du dir das sowieso nicht leisten magst, in Köln zu wohnen, was macht der Unterschied? Dann am Ende zählt die Lebensqualität, nicht wahr?
Absolut, absolut. Und ich glaube, das verstehen inzwischen alle. Das verstehen auf der einen Seite die Arbeitnehmer, die jeden Tag zur Arbeit gehen. Das verstehen auch quasi die Leute, die Unternehmer selber sind und die sagen, was machen wir denn da in Zukunft mit diesen Dingen? Wie gehen wir denn in Zukunft mit den Themen um? Und dieses Thema Offenheit, Partizipation, auf Augenhöhe arbeiten, also ne, nicht von oben runter, sondern ne, mit dem Mitarbeiter auf Augenhöhe, auch Anerkennung und jetzt neuerdings Mut und Commitment im Sinne von mutige Entscheidungen treffen, nämlich auch mal sagen, okay, dann erlauben wir eben den Mitarbeitern, ich sag mal, 2/3 der Zeit zu Hause zu arbeiten und 1 bis 2 Tage, weil ganz offen gesagt, Roland, viele Mitarbeiter vermissen ja auch den sozialen Kontakt. Ne? Es ist ja nicht nur so, dass du arbeitest, um Geld zu verdienen, sondern du tauschst dich aus, du stehst mal an der Kaffeemaschine, trinkst einen Kaffee oder rauchst ein Zigarettchen draußen vor der Tür mit dem Kollegen. Das fehlt den Leuten ja auch. Ja, ne? Also ich glaube, die wenigsten, ich will nicht sagen keiner, aber die wenigsten wollen nur von zu Hause arbeiten. Ich glaube, dass es für die Unternehmen und die Unternehmer ehrlich gesagt auch besser ist, weil ich glaube, die meisten Mitarbeiter nutzen das nicht negativ aus, im Sinne von, dann arbeite ich halt nichts und werde nicht gesehen, sondern die meisten, glaube ich, werden eher fast mehr tun. Ne? Die gehen früher an den Arbeit, die Fahrtzeit, die Zeit des Commuten, das war ja auch immer eine halbe Stunde, Stunde morgens und abends, also zusammen dann auch schon 1 bis 2 Stunden, die wird eher zur Arbeitszeit gemacht. Und das kommt quasi on top. Ne? Und insofern glaube ich, jetzt fängt es an, dass die Unternehmen noch mehr über Purpose, also über Sinn nachdenken müssen. Was machen wir? Wer wollen wir sein? Welche Vision verfolgen wir mit unserem Unternehmen? Und ich erwähne ja gerne, den habe ich schon 2-3 Mal zitiert bei uns im Podcast, den Kardinal Turkson, der mich ja sehr beeindruckt hatte im Vatikan, als wir vor ein paar Monaten im Vatikan waren, über Kreislaufwirtschaft diskutiert haben. Und der sagte, in Zukunft werden gute Unternehmen, gute Produkte bauen und gute Gewinne machen, ne? Damit wir uns als Co-Kreatoren, also als Mitkreatoren mit Gott verstehen, im Sinne von, wir geben die Welt, die ist zwar in unserer Hand, aber wir geben sie dann hoffentlich so an die nächste Generation weiter, wie wir sie mal bekommen haben, ohne sie komplett zu verseuchen und zu verbrauchen sozusagen. Und das fand ich eine starke Vision und auch einen tollen Anspruch für uns alle. So jeder Einzelne von uns, du, ich, wir können uns ja auch als Co-Kreatoren von Gott sehen. Ne? Uns wurden Rohstoffe, seltene Erden, alles geschenkt. Und wir sollten jetzt so damit umgehen, dass die nachfolgenden Generationen auch noch was davon haben und das Klima nicht komplett im Eimer ist, ne?
Das ist wirklich eine sehr gute, sehr positive Vision. Schauen wir mal. Also es gibt ein anderes Zitat, so sinngemäß. Also der Kapital wird die Welt, der Kapitalismus, der wird so oder so die Welt überleben. Ja, also am Ende zählt wieder das Geld. Aber es geht tatsächlich so wie immer über die Menschen. Ne? Also es gibt jetzt ja auch immer mehr Haltung von jungen Menschen, Absolventen, die sagen, ich möchte gar keine 40-Stunden-Woche. Ich habe das bei meinen Eltern gesehen, die haben sich krumm und bucklig gearbeitet, haben sich in den Burnout geschuftet. Wofür denn einfach? Ne? Da sind wir wieder beim Purpose. Ja. Und es ist natürlich total schwierig für ein Unternehmen, also ein Unternehmen, sagen wir, moralisch so aufzuladen, dass du quasi diese Purpose und diese Erfüllung über deine Arbeit auch bekommst. Ne? Natürlich, also idealerweise liegt das so, unterstützt sich das gegenseitig. Ne? Also der Purpose im Privaten und der Purpose natürlich auch in der Firma. Aber diese einfach nur arbeiten um des Geldverdienens willen, ich glaube, die Zeiten, also da findet man immer weniger Menschen.
Das glaube ich auch. Ich hatte ja mit einem spannenden Kunden vorletztes Wochenende in der Toskana, in der Nähe von Florenz, einen Workshop.
Meine Güte.
Ja, es war sehr, sehr, also es hätte schlimmer kommen können, sagen wir es mal so. Das war Castello Monastero, ein altes Kloster, umgebaut zu einem Weingut und sehr nett gemacht. Und da hatten wir dann 2 Tage Workshop und es ging um das Thema Zukunft des Leaderships, also wie führen wir in Zukunft und wie machen wir unsere Unternehmen krisenresilient. Ne? Also es ging darum, was müssen wir denn tun, um in einer, ich nenne es inzwischen Permakrisengesellschaft, also du hattest die erste Krise, denkst, wenn die vorbei ist, wird alles wieder gut, dann kommt die zweite Krise, dann kommt die Krise. Die Corona-Krise und dann kommt, wenn alles dann so halbwegs beherrschbar scheint, dann kommt die Ukraine-Krise obendrauf oder die Katastrophe in der Ukraine. Und also muss man sich natürlich überlegen, wie mache ich meine Mannschaft, mein Unternehmen krisenresilient? Und das erfordert andere Dinge, also andere Anforderungen an die Mitarbeiter. Ne? Die müssen eigenständiger werden, die müssen Entscheidungen selbstständiger treffen können. Das hat natürlich dann sehr viel mit dem Thema Vertrauen zu tun. Wie vertraue ich denn dem anderen, aber auch mit der Kultur Entscheidungen zu treffen? Ne? Ist das eher hierarchisch, wo der Chef sagt, was gemacht wird und die anderen folgen? nehme ich die dann wirklich mit? Oder ich weiß nicht, ob du dir die Frage für dich schon mal, wenn dein Chef dir sagt, jetzt machst du das so und so und da ist wenig Vertrauen, dann wird man sich wahrscheinlich eher dagegen wehren. Wenn da ist aber ein Chef, dem du vertraust und sagst, naja, der weiß schon, dann mache ich das halt so, dann fällt dir das auch leichter. Und deshalb ist Vertrauen ein extrem wichtiger Punkt. Und du hast vorhin noch was Wichtiges gesagt zum Thema Kapital und Kapitalismus. Ich persönlich glaube ja, dass sich die Dinger jetzt wirklich nachhaltig ändern, weil eine meiner Thesen, die ich dort auch vorgestellt habe, ist, dass wir beginnen oder dass das Kapital beginnt, der Nachhaltigkeit zu folgen. Und zwar nicht, weil das Kapital jetzt so clever geworden ist, sondern weil das Kapital einfach das Risiko der Nicht-Nachhaltigkeit scheut. Ne? Also warum gehen die Leute jetzt aus dem Öl raus, aus der Airline-Industrie? Warum? Weil man erkannt hat, das ist relativ tricky. Da kommt morgen irgendeine Regulatorik und dann ist mein Geld weg. Und das versucht das Kapital zu verhindern. Und was macht das jetzt? Das geht jetzt in sogenannte grüne Fonds, also in Bonds, die dann grün sind, die neue Technologien zumindest vorgeben zu haben. Da gibt's ja bei der Deutschen Bank eine spannende Entwicklung aktuell. Ja. Aber das ganz offen macht mir Hoffnung, weil ich glaube, dass das ein Game Changer im Markt der Investoren ist, wenn man Kapital so einsetzt, dass es mit Nachhaltigkeitszielen und vielleicht sogar irgendwann mal Sinnzielen versehen wird.
Bin ich vollkommen bei dir. Toller Anspruch. Ich empfehle die Arte-Dokumentation Grüne Fonds, Skifahren in der Wüste. Also, ich weiß nicht, ob du schon mitbekommen hast, ja. Also, ja. Da wird so ein bisschen auch mal geguckt, so, was haben die denn da wirklich in ihrem Portfolio? So wie immer, es gibt immer Bereiche, wo Sachen missbraucht werden und falsch gelabelt werden, wie bei Lebensmitteln ja auch. Aber natürlich ist das, dass du hast ja auch schon vor langer Zeit, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, dass selbst wenn BlackRock sagt, also wenn hier die Konzerne nicht gut aufgestellt sind für den Bereich Nachhaltigkeit, dann ist das ja auch Kapital, ist das Kapital dort auch nicht mehr dauerhaft sicher. Ja? Und wird da entsprechend sich auch umorientiert und dann anderweitig das Geld geschichtet.
Und Roland, natürlich ist es immer schon so, Betrug und Gier frisst Hirn. Ja, das war schon so und das wird auch in Zukunft so sein. Aber es wird zunehmend Instrumente geben, die das transparent machen. Ne? Also diese Serie oder diese Sendung in der Mediathek, da muss man ja sagen, das waren halt die Frühen, die haben versucht, eben mal schnell auf den Zug aufzuspringen und sogenanntes Greenwashing zu betreiben. Und die Deutsche Bank hat das gerade ganz schmerzhaft erfahren. Dort hat man ganze Bürotrakte durchsucht und durchforstet, was die da miteinander so geschrieben haben, weil man da scheinbar im großen Stil Fonds grün gemalt hat, die gar nicht so grün waren, wo dann ganz andere Sachen drin waren. Und das geht natürlich gar nicht. Aber das ist auch Betrug. Und deshalb ist es gut, dagegen kann man ja vorgehen.
Und das werden die auch schnell finden bei der Deutschen Bank, weil ich glaube, die Ermittlungsbehörden, die kennen sich inzwischen so gut aus in den Regalen bei der Deutschen Bank. Die wissen schon genau, wo welcher Ordner steht. Das nach verschiedenen Aspekten zu suchen.
Die kennen auch die Geheimtüren hinter den gläsernen Spiegeln, ich kann mich dran erinnern. Ich war vor 15 Jahren mal oben in der Top-Vorstandsetage und da ging dann auf einmal eine gläserne, verspiegelte Wand auf und dahinter war dann der Eingang zum Sonderfahrstuhl nur für die Vorstände. Das war schon ziemlich erhaben, sagt man es mal so. Ja, aber die Zeiten, glaube ich, sind vorbei.
Da war der Purpose angetrieben von Ego und von mein Fahrstuhl ist schneller als deiner.
Genau. Und very, very VIP. Also die waren alle very important persons. Ich glaube, die sind inzwischen sehr auf dem Boden der Tatsachen geholt worden, sagt man es mal so. Ne? Aber was bleibt? Die Welt ist komplex, ja, und wir suchen immer nach mehr Information. Diese Spaltung in der Gesellschaft passiert ja auch deshalb, weil Menschen dem nicht mehr vertrauen. Also es gibt nicht nur Vertrauen nicht mehr zum möglicherweise Arbeitgeber oder zum Manager, dem man vertrauen sollte, sondern es gibt auch wenig Vertrauen zur Politik. Es gibt wenig Vertrauen in der Gesellschaft, dass Dinge grundsätzlich richtig gemacht würden. Und weil das so ist und weil wir immer Informationen vermissen, gibt es dann auch viele Verschwörungstheorien. Und weil wir Informationen vermissen, wird eben eine zunehmende Unsicherheit bleiben. Und in diesem Workshop, den wir da in Toskana hatten, da ging es ja um diese Krisenresilienz. Was muss man denn tun, um eine Organisation, eine Firma, eine Unternehmenskultur so aufzubereiten, dass sie krisenresilient werden? Welche Maßnahmen können dort ergriffen werden? Und das sind oft sehr einfache Maßnahmen, sehr einfache, auch vertrauensbildende Maßnahmen. Da haben wir zum Beispiel drüber gesprochen, über die Rolle der Vorbilder. Ne? Was machen denn Vorbilder? Ne? Was du selber vorlebst? Ne? Also nochmal in Anspielung an die VIPs in der Deutschen Bank früher, diese Superstars, die sich feierlichen ließen und dann sagten, ach, diese paar hundert Millionen, das sind doch für uns Peanuts, ja? Ja, und damit doch viele Menschen sehr vor den Kopf gestoßen haben, ne?
Nochmal zum Thema Nachhaltigkeit. Jetzt haben wir gerade festgestellt, bei den Fonds, Greenwashing und so weiter und so fort, das passiert immer mal wieder. Wenn du jetzt ein Unternehmen hast und du musst da sehr viel Material einkaufen, Dienstleistungen einkaufen, du hattest mal gesprochen von so einer Art Nachhaltigkeitsmanagement-System. Wie weit ist denn die Wirtschaft da? Ist das schon ein Aspekt? Also ich kann mir vorstellen, klar, ich meine, es werden CO2-Zertifikate gehandelt und all diese Dinge. Aber wenn ich jetzt was einkaufe, ne, ob jetzt als Privatperson oder als Firma, es ist ja noch viel drastischer, weil es ja um ganz andere Mengengerüste geht.
Ja.
Woher weiß ich denn, was ich da kaufe, ob das auch von der CO2-Bilanz oder vom gesamten, sagen wir mal, Fuß- oder Fingerabdruck ökologisch gesehen, wie nachhaltig das Ganze ist? Gibt es sowas schon? Gibt es da Ansätze?
Ja. Das sind eigentlich zwei Frageblöcke. Das eine, diese IBMP angehen, das ist die Impact und Balance Management Plattform. So, das ist ein System, eine Firma, die wir gerade bauen, wo wir was ausgründen wollen, auch mit staatlicher Förderung. Wir haben da Fördergelder beantragt im Zukunftsrevier oder zukunftsrheinisches Revier. Es geht um Unternehmen, was tatsächlich im rheinischen Revier ansässig sein werden soll und wo wir dann eine Plattform schaffen, die CO2 messbar, managebar macht, bis hin zum, dass du das austauschen kannst, Zertifikatehandel, das ganze Thema Lieferkette, also Lieferkette inklusive Soziales, also Arbeitsbedingungen messen und nachweisen kannst, und zwar vertrauensvoll, ohne dass der Vorgänger, also der Vorlieferant, immer alles preisgeben muss. Trotzdem wissen wir, dass das den Anforderungen genügt oder entspricht. Und das Dritte ist das ganze Thema der Kreislaufwirtschaft. Weil in Zukunft wird der Kreislaufwirtschaft einer ganz neuen Bedeutung zukommen. Wir werden feststellen, ich weiß nicht, ob du es weißt, wenn du 1 Gramm Gold aus Stein gewinnen willst, also aus einer großen Goldmine, wie viel Tonnen musst du etwa bewegen? Hast du eine Idee, wie viel Tonnen Erde?
Oh, 20, wahrscheinlich mehr.
Es sind 2 bis 3 Tonnen, um 1 Gramm Gold. Ja. So, also muss schon viel. So, wenn du 1 Tonne Handys bewegst und recycelst, weißt du, wie viel Gramm Gold du gewinnst?
Wahrscheinlich wesentlich mehr.
200 bis 400. Das heißt, das Mining der Zukunft wird in unserem Müll und Schrott sein, den wir dann wieder in den Kreislauf zurückführen. Ja, und das macht übrigens ökonomisch totalen Sinn, das macht auch ökologisch totalen Sinn. Und da machen wir uns jetzt gerade mit solchen Systemen auf den Weg, bis hin, dass man sagt, Design for Sustainability, also wenn du ein Produkt designst, egal ob jetzt eine Kaffeemaschine, ein Auto oder ein Haus, dann kannst du das so designen, dass möglichst viel sich im Kreislauf zurückführen lässt, ja, so dass du keine Rohstoffverschwendung hast, bis hin, dass du Module wiederverwerten kannst. Und wo es jetzt drum geht, das sind eigentlich die konventionellen Geschäftsmodelle, die sind auf der einen Seite, will ich die mehr digital machen, weil digital ist oft ein Hebel für mehr Nachhaltigkeit. Mhm. Und auf der einen Seite, anderen Seite will ich sie mehr sustainable machen, also nachhaltiger. Und das führt dann zu nachhaltigen Geschäftsmodellen und digitalen. Und was wir eigentlich erreichen müssen, das ist das, was die sogenannten Zebra-Business-Modelle machen, also Zebra-Geschäftsmodelle. Das sind Geschäftsmodelle, die haben nachhaltig Wettbewerbsvorteile, indem sie nachhaltig sind. Und die führen dann immer zu so einem kollektiven Kreislaufwirtschaftsmodell. Und das, glaube ich, das müssen die Unternehmen jetzt lernen. Also die Zirkularität als Garantie fürs Überleben in Zukunft. Und das passiert. Und da sind wir ja auch mit Neuland in der Beratung sehr stark unterwegs. Also wenn diese Themen interessieren, das sind einige der Schwerpunkte, wo wir sagen, das muss jetzt passieren. Dafür müssen solche Plattformen entstehen. Wir müssen quasi so das Airbnb der Nachhaltigkeit erfinden oder den Amazon Web Service für Nachhaltigkeit. Und das wird gerade oder das passiert gerade jetzt. Und da sind irre Chancen für die Wirtschaft, ne, weil nachhaltiger zu wirtschaften wird in Zukunft wesentlich. Und aber es ist auch für die Umwelt natürlich gut.
Das ist ja mega interessant, weil man hat ja die letzten 10, 15 Jahre immer davon gesprochen, dass die Plattformgeschäftsmodelle sind der große Durchbruch, ja. Aber die Plattformen sorgen ja letztlich zu Monopolbildungen, ne? Also wenn man die Plattform nur so gut genug baut wie eine Amazon oder wie ein Airbnb oder wie ein Uber, dann führt das ja tatsächlich auch zur Monopolbildung. Das ist ja dann genau das Gegenteil. Also das muss ja, also oder wir sehen es ja auch bei, wenn du so Menschen hast wie Elon Musk, die dann machen, was sie wollen. Ja, das ist ja nicht wirklich nachhaltig, ist für, außer vielleicht in der Pressemitteilung. Ja, aber dieses Zebra-Business-Modell, also dass man letztlich natürlich Profitabilität, aber um quasi den Gesamtimpact der Gesellschaft auch zu verbessern und sich als Teil eines Netzes innerhalb der Gesellschaft und der Umwelt zu sehen, ist natürlich eine ganz andere Nummer, ne? Und das ist
absolut
wesentlich nachhaltiger als noch ein Lieferdienst, wo man quasi für noch weniger Geld noch mehr prekäre Arbeitsverhältnisse schafft und die Menschen davon abhält, selbst zu kochen.
Absolut. Und dann musst du das immer sehen, und das war auch ein Teil der Diskussion, den wir da in der Toskana hatten. Es geht um die Motivation der Menschen. Also was ist das Motivationsdreieck? Auf der einen Seite gibt es das Möchten. Also was ist die innere Motivation? Was willst du denn eigentlich? Das zweite ist, welche Skills hast du? Also das ist dein Können. Also was kannst du, was traust du dir gut zu? Wo bist du sicher? Wo bist du vielleicht auch unsicher? Und das dritte, das ist das Dürfen. Also was darfst du denn? Ne? Also es gibt Unternehmen, die sagen was, und wenn die Leute das dann wollen, dann entweder können sie es nicht, also dann fehlen Skills, oder sie dürfen es eigentlich nicht, weil, also da wird gesagt, wir wollen Nachhaltigkeit machen grundsätzlich und wir wollen keine toxischen oder sonstigen Produkte mehr kaufen. Und wenn der Einkäufer dann Sachen bestellen will, die ein bisschen ein paar Euro oder Cent teurer sind, dann sagt das Unternehmen, das geht jetzt aber nicht, das gefährdet den Unternehmensprofit, dann geht es. Und das führt dann zu extremer Frustration bei Menschen. Ne? Wenn eins von diesen drei Dingen wollen, können, dürfen nicht synchron ist, dann führt das zu Frust. Und ich behaupte sogar, dass das oft dann zu Blockaden führt, die bis hin zum Burnout gehen können. Also meine These ist, die Menschen kriegen keine Burnouts, weil sie überfordert sind mit der Digitalisierung oder mit der Geschwindigkeit, in der sich Dinge ändern, sondern wenn sie ständig gegen die Regeln, also ihre eigenen ethischen Ansprüche verstoßen. Ne? Und dann kommt es da zu massiven Konflikt. Ne? Und das kann man wunderbar rausarbeiten. Wir haben dafür übrigens eine Plattform entdeckt von jemandem, den Richard Graf, den ich sehr schätze, schon viele Jahre mit ihm zusammengearbeitet habe, den wir unbedingt mal hier in unserem Podcast haben sollte. Und Richard ist jemand, der hat ein Modell entwickelt, das Decision-Making Management, also wie werden denn Entscheidungen überhaupt gemacht? Und ich frage dich jetzt mal, weißt du, wie viele Entscheidungen du so am Tag etwa triffst?
Ach, also ich glaube, es sind Tausende. Also ich habe über 2000, glaube ich.
Es sind 20.000. Ja, okay. Alle 3 Sekunden. Also von 24 Stunden muss er 8 Stunden mal abziehen, wo du schläfst oder ruhst. Und dann bleiben 16. Und dann kommen etwa bei 20.000 alle 3 Sekunden kommt eine Entscheidung. Was glaubst du, wie viele davon bewusst sind und wie viele intuitiv oder unbewusst sind?
Ja, wahrscheinlich 90% intuitiv, schätze ich mal.
Also es sind eher 95, manchmal sogar 97%, ne? Weil einatmen, ausatmen, das entscheidest du ja nicht mehr bewusst. Ja, es ist dir zwar nachher bewusst, dass du geatmet hast oder so, also insofern darf man es auch nicht verniedlichen, aber sehr viele Entscheidungen werden intuitiv gemacht. Oder nicht mit deiner Ratio, sondern mit deinem Bauchgehirn. Ne? Also früher die Intuition, also wenn du den Säbelzahntiger hinter dir hast brüllen hören, dann hast du nicht erst geguckt und versucht zu finden, wo der jetzt ist, sondern du hast die Hände in die Beine gelaufen. Ne? Und das war überlebenswichtig, dass wir entscheiden und dass wir schnelle Entscheidungen treffen, ist übrigens auch für Unternehmen wichtig. Ja, wir verschieben, also wir haben so diese Entscheidungsschiberitis so bekommen.
Ja, ja, ja.
Und wir verharren in so einer Lethargie, weil wir denken, ja, wir hätten noch Zeit. Aber ganz offen, die wenigsten wissen, dass der Säbelzahntiger schon längst neben ihnen steht und schon die Fährte aufgenommen hat. Und darum ging es auch in diesem Workshop, wo wir uns darüber unterhalten haben, was muss denn passieren, um eine neue Decision-Making-Culture hinzubekommen. Also eine Entscheidungskultur, wo die Mitarbeiter mitgenommen werden, wo die Leitplanken klar sind, in denen wir uns bewegen können, wo wir authentisch sind und vielleicht sogar ein Vorbild, also in so einer Art Rohmodell, und wo wir gleichzeitig den Menschen Sicherheit geben. Weil wenn die Sicherheit fehlt, also wenn du nicht mehr glaubst, dass das politische System proaktiv, dann wirst du Verschwörungstheoretiker. Wenn du nicht mehr glaubst, dass das Impfen Sinn machen würde, dass das alles nur von der Regierung gemacht ist, dann ist das schlecht. Nicht nur für dich, sondern auch für die Gesellschaft im Ganzen. Und deshalb glaube ich, dass wir der Menschheit und den Menschen wieder mehr Sicherheit geben müssen. Sicherheit in die Systeme, und das kann das System der Führungskultur im Unternehmen sein, das kann das politische System sein, egal. Und die Krisen führen da halt oft zum Gegenteil, nämlich zur Verunsicherung. Und das führt dann dazu, dass wir die Menschen leider nicht mehr mitnehmen. Also das, was ich immer sage, Veränderung beginnt im Kopf der Menschen und wir müssen die mitnehmen. Und dann sind wir bei dem Thema des Harz-Kuriers. Ja. Lust auf Zukunft. Wir müssen sagen, was passiert, was passieren soll. Und wir müssen die Zukunft förmlich provozieren, weil der Niklas Luhmann, dieser Sozialphilosoph aus dem letzten Jahrhundert, der hat ja gesagt, wir können die Zukunft nicht mehr vorhersagen, weil die Veränderungen so schnell stattfinden. Denk mal an den Ukraine-Krieg, die Pandemie und so weiter. Da wäre nichts mit Vorhersagen gewesen. Keiner hätte das vorhersagen können. Aber wir können sie noch provozieren. Also wir können bestimmen, wo der Hase langläuft. Zumindest die grobe Richtung. Und das hat dann auch Bestand. Und übrigens, das gibt dann auch Sicherheit. Ja, insofern, da kommt dann das alles wieder gut zusammen.
Das sind große Themen. Ja, Niklas Luhmann, Systemtheorie, muss ich mir auf jeden Fall mal durchlesen. Also ich kenne natürlich deine Zitate da immer gerne und erlebt es ja auch immer bei dir, die Zukunft provozieren. Wir müssen ja auch tatsächlich das ist ja das Gute, man kann die Zukunft ja tatsächlich selbst bauen. Also das ist ja schon mal klar. Genau. Und da hatten wir ja auch schon mal vor ein paar Episoden drüber gesprochen. Da bin ich mir immer nicht ganz sicher, ob das so einfach ist, die Mitarbeiter da mitzuziehen. Weil es gibt ja tatsächlich welche, denen musst du genau sagen, was ist das Ziel und am besten noch welchen Weg sie gehen sollen. Absolut. Und also Kreativität, ich mal aus einer anderen sagen wir Perspektive raus, die bringt ja auch nicht jeder mit, ne? Oder vielleicht liegt es auch da an diesem Vertrauen, was du gerade sagtest, letztlich, man irrt sich ja auch manchmal so ein bisschen zum Erfolg. Und dazu muss man jede Menge Experimente machen. Und um Experimente zu machen, muss man natürlich auch wissen und akzeptieren und vollkommen klar sein, dass nicht jedes Experiment klappt. Frag mal die Gründer von Dianthe.
Genau. Fehlerkultur ist ganz wichtig, weil wenn du das erste Mal was versuchst und das geht schief und dann wirst du bestraft oder sogar vor allen denunziert und gedemütigt, dann wirst du wahrscheinlich keine zweite Idee und zwei Versuche mehr machen. Und das hängt natürlich alles damit zusammen. Auf der einen Seite haben wir so einen Informations-Overload. Ne? Wir haben irre viel Information. Ne? Wenn der Niklas Luhmann folgst, ne, der sagt, wir vermissen dann immer noch Informationen, weil wir denken, und das noch, und das noch, und das noch. Nee, Quatsch. Wir müssen viel früher Entscheidungen treffen. In unseren Zeiten, in größer werdenden Organisationen, nimmt natürlich die Anzahl der Personen, die involviert sind, zu. Mhm. Und das ist dann oft auch eine Entschuldigung für die Trägheit des Systems, weil wir ja all die Leute, allein so ein Meeting zusammenkriegen, ist ja teilweise schon der Horror
drin. Ja.
Dann gibt es aber auch unzuverlässige Entscheidungsmacher. Du weißt nämlich gar nicht, warum der das will. Also Thema so Digitalisierung und der Frosch und der Teich. Ne?
Ja.
Jetzt sagst du, wir wollen jetzt einen bestimmten Bereich digitalisieren und damit ist auch klar automatisieren und dadurch werden hinten 5 Arbeitsplätze freigesetzt. Dann kann es natürlich sein, dass einer der Entscheidungsfinder, der sagt, ey, dann hat meine Abteilung keine 10 Mitarbeiter, sondern nur noch 5. Ich verliere Status, dann wird er zum unzuverlässigen Entscheidungsmacher, weil vielleicht denkt er auch ein bisschen an sich und nicht nur an die Firma.
Ne? Ja, natürlich, na klar, klar.
Dann kommt dazu, dass das alles immer schneller gemacht werden muss, dass es komplexer ist und manche Dinge auch, da weißt du gar nicht, was passiert denn da, ne? Dann gibt es so das postfaktische Behavior, also dass man eigentlich jenseits der Fakten sowieso schon emotional eine Entscheidung getroffen hat, ne? Also ich weiß nicht, wie dir das geht, wenn dir jemand was sagt, den du magst, und du sagst, ich weiß zwar nicht, aber ich mag den Typen, dann triffst du die Entscheidung, trägst die mit und wirst die um. Ja. So, wenn das jemand ist, der dir auch noch blöd gekommen ist und wo du sagst, so ein Schwätzer, dann wirst du da vielleicht eher nicht tun. Ja?
Richtig, so. Ja.
Dann was wissen wir denn überhaupt über unsere Entscheidungsalgorithmen? Ne? Wir entscheiden ja auch binär 1 aus. Nur da hängt viel Emotion und Intuition noch dazu und wir haben ja gerade gelernt, 95% der Entscheidungen fällen wir sowieso nach intuitiven und emotionalen Aspekten. Ja? So, wie agil das Ganze dann ist, ne? Agilität, wie wichtig das ist, das haben die meisten Unternehmen noch gar nicht verstanden, ja? Weil wie willst du krisenresilient werden, wenn du keine agile, selbstständige, autarke Organisation schaffen kannst? So, und das heißt, da gibt's ganz viele Variablen, das ist alles sehr confusing und herausfordernd sozusagen. Und da kann dann sowas wie Decision Management helfen. Aber die meisten Firmen haben sich weder mit Kognition, Intuition, Emotion jemals auseinandergesetzt und kennen auch die Prozesse dahinter nicht. Und wenn du die nicht kennst, kannst du sie nicht steuern. Das ist wie immer im Leben.
Aber wenn es wenn man sich bewusst ist, dass eben die Intuition die meisten Entscheidungen herbeiführt, dann ist es, da kommen wir wieder meines Erachtens zurück zum Begriff Grundvertrauen, ja, und Urvertrauen. Ja. Weil wenn du kein Urvertrauen und kein Urvertrauen hast, was du eben, haben wir ja gelernt in einer Episode,
genau.
Was du ja quasi in frühester Kindheit und in der Kindheitsprägung mitbekommst, dann bist du auch nicht in der Lage oder traust dich einfach nicht, Entscheidungen zu fällen. Und das sind dann die Menschen, die immer warten, dass jemand anders eine Entscheidung fällt und dass mir jemand ganz genau sagt, was zu tun ist und wo ich jetzt hinlaufen muss und so weiter und so fort.
Das sind dann, wir haben das ja in der Folge mit der Hanna gehabt, wo es ja nur um Vertrauen ging, um Urvertrauen. Und ich kann immer nur den Menschen empfehlen, macht euch nochmal Gedanken, wo kommt denn Selbstvertrauen überhaupt her? Also selbstbewusste Menschen, das sind oft Menschen, die haben am Anfang ein Urvertrauen, also das fängt ja an bei Mutter und beim säugenden Kind sozusagen. Da ist ein Urvertrauen, du wirst nicht fallen gelassen, man fängt dich wieder auf, wenn du mal gefallen bist, dann sind die anderen für dich da und helfen zu reparieren, was zu reparieren ist. Und daraus werden dann Menschen, die sich was zutrauen und am Ende selbstvertrauende Menschen, also die auch in sich eine gewisse Ruhe haben und die das dann auch weitergeben können. Und die gehen natürlich anders mit Risiken um und mit Entscheidungen als die, die kein Selbstvertrauen und die das Urvertrauen auch nie kennengelernt haben, weil gibt ganz prekäre Familiensituationen, ne, wo man, da willst du gar nicht wissen, was da alles passiert ist, was da in der Kindheit an Vertrauen nicht aufgebaut oder sogar brutals zerstört wurde durch die Verhältnisse. Und da müssen wir eigentlich ansetzen. Und als Arbeitgeber oder auch als Führungspersönlichkeit in einem Unternehmen, wo ich manage und auch teilweise Hunderte oder Tausende von Menschen führen soll, da ist es natürlich wichtig zu verstehen, habe ich es mit jemandem zu tun, der ein Urvertrauen hat, der auch Selbstvertrauen hat, der nicht nur Ja sagt, ne, weil, also Mr. Putin, der hat wahrscheinlich um sich herum eine Führungskultur aufgebaut, nur Ja-Sager. Der hört nur noch, was ihm gefällt und macht dadurch einen Fehler nach dem anderen. Und die anderen, die wurden alle weggewischt. Ne? Die hängen irgendwie in Novosibirsk, in irgendwelchen Kurhäusern wahrscheinlich alle. Und da werden die jetzt zurecht erzogen. Ne? Und die Chinesen machen das aber vermutlich auch nicht anders. Ne? Denk mal an das Thema der Uiguren und so weiter. Ja, ja, ja. Und da muss man einfach sagen, da machen wir Riesenfehler. Und als Unternehmen, als Organisationseinheit, und das gilt in den Unternehmen wie auch im Großen, da ist halt ganz wichtig, dass ich diese Offenheit habe, dass die Leute auch mitmachen wollen, ne? Weil Partizipation, das ist auf der einen Seite ein Angebot, aber auf der anderen Seite ja auch in gewisser Weise eine Herausforderung. Das muss ich dann auch wollen.
Ja, na natürlich, klar. Also wenn du die Frage ist halt, wie finde ich oder wie, also wenn ich jetzt so Einstellungsgespräche mache, wie finde ich das quasi raus, ne? Ob jemand ein Urvertrauen hat, ob jemand ängstlich ist, ob jemand ein Blender ist, ja, das gibt's ja auch oftmals, dass Menschen sich einfach sehr, sehr gut verkaufen. Wie höre ich oder wie, da gibt's ja bestimmt noch Tests, nicht wahr? Also Einstellungstests oder Fragen, Fragetechniken, wo man das quasi raus. Oder würdest du auch da auf dein Bauchgefühl hören?
Also ganz offen, ja, da gibt's garantiert Tests. Da müssten wir eigentlich mal hier den Fabian Kienbaum von Kienbaum, die machen ja nichts anderes als so Bewertungen von Mitarbeitern. Sicher ein ganz spannendes Thema. Vielleicht sollten wir das gerade unter dem Aspekt, ich weiß, dass Fabian sehr mit dem Thema Agiles und New Work sich beschäftigt mit seinem Unternehmen, müssten wir den vielleicht nochmal zu einladen. Aber ganz ehrlich, du selber weißt es auch. Da sollten wir wirklich viel mehr auf unser Bauchgefühl hören. Und ich gehe dann neuerdings mit den Leuten eine Runde spazieren und lass mir Geschichten erzählen. Ne? Geschichten aus der Kindheit und einfach mal hören, was hast du so erlebt, wofür brennst du? Weißt du, was du kannst? Also was ich am erschreckendsten finde, du weißt, ich mache ja auch viel Vorträge in Schulen und im Bildungsumfeld. Und was ich am erschreckendsten finde, ist, wenn ich mit den Schülern, so speziell Klasse 10, weil die gerade abgehen, oder Klasse 13, ist ja jetzt neuerdings wieder 13 Jahre auf dem Gymnasium. Und wenn du die dann in der 13 fragst, wofür brennst du, was kannst du richtig gut? Da kommen oft wenig Antworten. Und ich muss sagen, wenn unser Schul- und Bildungssystem 13 Jahre braucht oder bei Hauptschülern, Realschülern dann eben oder Gesamtschülern 10 Jahre und am Ende der Jahrgangsstufe 10 und 13 können die Schüler nicht sagen, was sie gut können, was sie nicht gut können, was sie gerne machen würden oder was sie auf keinen Fall machen würden. Ja, nur diese 4 einfachen Fragen. Dann muss ich sagen, dann hat ein Schulsystem wirklich versagt. Ja, weil, ne, wie willst du was gut machen, wenn du gar nicht weißt, was du gut kannst?
Ja, ja. Aber da spielen natürlich noch ganz andere Sachen rein. Da sind wir wieder bei der Medienschelte und bei, ich zitiere da gerne Sibylle Berg, die spricht so sinngemäß von der Zerstückelung des Gehirns. Also, dass wir halt heute, vor allem die Jugend, nicht wahr? Die böse Jugend, ja, die ja schon immer so schrecklich war. Aber natürlich dadurch, dass sie ja nichts mehr leisten müssen, um Dopamin zu bekommen. Also sie liken, sie klicken oder werden geliked. Und das geht das wird ja noch wilder. Bei TikTok muss man ja gar nichts mehr machen, man muss ja nur angucken. Also da ist ja quasi die Handlung und das Skillset, was du mitbringen musst, um quasi eine Belohnung oder zu bekommen, die wird ja nicht mehr, die wird ja nicht anspruchsvoller, es wird immer weniger anspruchsvoll. Ja. Sodass die Menschen dann halt in den Bushaltestellen sitzen und einfach nur noch wie in einer Dystopie ihre Screens vor dem Kopf haben. Und na klar, wenn die nichts lernen und keine Schwierigkeiten haben sofort, dann wachsen sie ja auch nicht an sich selbst. Und das ist, glaube ich, so eins der Dinge. Da kann die Schule halt auch nur bedingt was helfen. Da müssen die Eltern dabei sein.
Da spielt auch das Elternhaus eine ganz wichtige Rolle. Da spielt das Thema Urvertrauen. Da sind die ersten 6 bis 12 Monate in der Entwicklung des Kindes ganz wesentlich. Das heißt, in einer komplexer werdenden Welt, da brauchen wir auf der einen Seite diese persönlichen Skills, Selbstreflexion, selbstkritisch sein, die sozialen Skills, also wie arbeiten wir zusammen, wie können wir gemeinsam zum Ziel kommen, Konflikte managen oder auch mit Vielfalt umgehen. Und die methodischen Skills, also Sprachfähigkeit, ne, aber auch Medienskills, Sprachfähigkeit, wenn Menschen sich nicht mehr ausdrücken wollen und können, die letzte Form des Ausdrucks ist oft Gewalt, ne, also diese Gewaltexzesse. Ja, ja. Ne, und die sozialen Skills, diese fehlende Empathiefähigkeit dann, ne? Ich kann nicht empfinden, was der andere empfindet, wenn ich den brutalst behandle, bis hin zum, ne, die treten denen dann auf den Kopf, wenn er schon am Boden liegt, ja, also vollkommen, das ist ja null Empathiefähigkeit, ja, man kann sich nicht in den anderen hereinsetzen, ne, und das sind ja oft dann dieselben Gefühle, die haben total, selben Menschen, die totale Rachegefühle haben, ja? Also wenn ihnen sowas passieren würde, würden die explodieren, wie wir Medieninformationen nutzen und natürlich, wie wir auf Probleme und mit Aufgaben umgehen, ne? Da sind wir dann wieder im unternehmerischen Bereich, wo ich sage, ich brauche Mitarbeiter, die lösungsorientiert sein. Und das alles müssen wir halt berücksichtigen. Und dass die Summe des Ganzen ist, Entschuldigung, das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile. Und wir müssen endlich verstehen, dass alles mit allem zusammenhängt. Auch alle Methodenkompetenzen, sozialen, persönlichen und natürlich auch mit dem Thema Organisations- und Führungskulturen. Und dann bist du wieder beim Thema Krisenresilienz. Wenn du das verstehst, dann kannst du auch eine Organisation aufbauen, die krisenresilient ist und die dann auch vernünftige Entscheidungen im Sinne des Unternehmens, weil ein Unternehmen, ne, es muss eine gute Organisation, muss gute Produkte schaffen, die gute Gewinne. Also es ist überhaupt nichts gegen Gewinne zu sagen, wenn sie denn aus den 3 genannten guten Produkten und guten Unternehmen kommen. Ja? So, und dem kann man dann nur folgen.
Dann würde ich vorschlagen, dann können wir ja mal in die Shownotes die k-i-e.com von Richard Graf mal so als Tipp gerne beibringen oder noch anhängen. Sehr gerne. Dann auch mal hier ein paar Tipps zum Thema Niklas Luhmann. Da werde ich mich noch mal reinlesen. Das fand ich sehr, sehr interessant.
Ja.
Und gucken wir mal. Da bin ich sehr gefreut. Also jetzt haben wir den Kollegen Kienbaum, wollen wir mal einladen. Ja. Und den
und den Richard Graf mit seinem neurowissenschaftlichen Ansatz zum Decision-Making-Management. Ne?
Sehr gut, sehr gut. Freue ich mich jetzt schon drauf.
Ja, spannend.
Wunderbar, da haben wir ja wieder eine gute Stunde gehabt heute. Danke dir dafür. Kommen wir noch zu den Tops und Flops der Woche. Ja, ja. Ich überlege gerade Flops. Ich fange mal an.
Ja.
Die Unfähigkeit der amerikanischen Gesetzgebung, Waffengesetze zu massiv zu beschneiden. Kurz dazu, ich hatte ein Interview gehört, ich glaube, es war im FAZ-Podcast mit einem amerikanischen Rechtswissenschaftler, der so sinngemäß gesagt hat, Leute, das wird nichts. Also die müssen im Prinzip dieses Amendment also da zu ändern oder rauszukriegen, das ist fast unmöglich. Also ich befürchte, dass wir uns also auf diese unglaubliche Schlagzahl an Schießereien, dass sich da nicht großartig was ändern wird. Ich hoffe es aber natürlich sehr, weil das ist ja das Tragischste und vollkommen Unnötigste. Ja. Hat aber wiederum mit Urvertrauen zu tun, mit Purpose, mit Erziehung, mit Empathiefähigkeit von Kindern.
Absolut.
Also das ist unglaublich. Ansonsten ja, Top der Woche. Sport. Also das Wetter passt. Das ist natürlich, es ist noch nicht ganz so heiß. Ja, man kann sich also sehr viel draußen bewegen. Gestern waren wir mit den Kindern nicht nur erstmal Rennrad fahren, dann nochmal laufen und dann mit den Kindern in einer Trampolinhalle. Also wer das noch nicht erlebt hat, kann ich empfehlen. Also auch mit Ü40 und Ü50 kann man das überleben, aber danach spürt man also wirklich
alle
Bereiche seines Körpers, die man schon lange nicht mehr gehört hat oder gemerkt hat, gehört auch, ja.
Ja.
Also das war so für mich das Top der Woche. Bei dir?
Okay, ja, fange ich an mit dem Flop, den ich tatsächlich mal hatte, weil ich habe ja gesagt, ich bin im Moment wieder so busy, dass tatsächlich wenig Zeit für Familie. Ich habe die Kinder am Wochenende nicht gesehen, selbst die beiden Enkel nicht. Das muss besser werden, aber wir haben ja jetzt Pfingstferien. Ja. Ich hoffe, dass ich sie beide jetzt diese Woche noch zu sehen bekomme. Das war der Flop. Der Top für mich war, es geht wieder was, ne? Die Leute freuen sich, Veranstaltung mit 200, 300 Leuten, draußen sitzen im Biergarten. Es ist schon wunderschön.
Ja,
ich warne nur davor, bitte Leute, lasst euch weiter impfen. Ja, Impfen ist gut. Wir hatten ein paar Corona-Fälle jetzt auch tatsächlich in der Familie. Aber wir haben nichts bekommen, obwohl wir gemeinsam auf Hochzeiten und anderen festlichen Veranstaltungen waren. Impfen hilft und schützt euch und die anderen. Also insofern, das waren meine Tops und Flops. Und es soll ja zum Wochenende jetzt, zur Wochenmitte soll es ein bisschen üselig werden. Aber dann kommt der Sommer zurück. Freuen wir uns auf den Sommer. Euch allen eine gute Woche.
Ebenfalls. Ich gucke jetzt mal mein Impfzertifikat. Ich glaube, ich sollte im August wieder auffrischen, was ich natürlich mache, noch bevor wir in den Urlaub fahren. Allen eine schöne Woche, bleibt gesund und danke fürs Zuhören. Und dann würde ich mal sagen, bis bald.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
Wenn es euch gefallen hat, liked, kommentiert, schreibt uns über Facebook, über LinkedIn, was ihr noch hören wollt, welche Themen ihr habt. Lasst uns einen Daumen hoch da. Und ja, bis demnächst. Wir hören uns bald.